Der Predigttext ist Psalm 73, und zwar der ganze Psalm. Ich lese aber zunächst nur die Verse 1 bis 12. Ein Psalm Asafs. Nur gut ist Gott gegen Israel, gegen die, welche reinen Herzens sind. Ich aber, fast wäre ich gestrauchelt mit meinen Füßen, wie leicht hätte ich einen Fehltritt getan. Denn ich beneidete die Übermütigen, als ich das Wohlergehen der Gottlosen sah. Denn sie leiden keine Qual bis zu ihrem Tod, und ihr Leib ist wohlgenährt. Sie leben nicht in der Not der Sterblichen und sind nicht geplagt wie andere Menschen. Darum ist Hochmut ihr Halsschmuck und Gewalttat ist das Gewand, das sie umhüllt. Ihr Gesicht strotzt von Fett. Sie bilden sich sehr viel ein. Sie höhnen und reden boshaft von Bedrückung. Hochfahrend reden sie. Sie reden, als käme es vom Himmel, was sie sagen, muss gelten auf Erden. Darum wendet sich auch sein Volk ihnen zu, und es wird von ihnen viel Wasser aufgesogen. Und sie sagen, wie sollte Gott es wissen? Hat denn der Höchste Kenntnis davon? Siehe, das sind die Gottlosen, denen geht es immer gut, und sie werden reich.
Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Amen. Amen. Jedes Jahr im November bringt die Deutsche Post einen sogenannten Glücksatlas raus. Das ist eine Studie, die Aufschluss darüber gibt, wie glücklich wir Deutsche uns fühlen und wie zufrieden wir sind. Und in dieser Studie sieht man auch, wo leben die glücklichsten Menschen. Zurzeit ist es der Norden und Osten, interessanterweise für mich. Schleswig-Holstein und Sachsen-Anhalt sind hier auf Platz 1 und 2. Und gleichzeitig zeigt man aber auch, welche Themen die Menschen beschäftigen. Aktuell ist es die Pandemie und der Umgang damit. Das dominiert das Thema seit 2020. 2019 waren die Deutschen noch auf einem Allzeithoch. Auf der Glücksskala von 1 bis 10 lagen sie damals bei 7,14. Das war der höchste Wert seit der Wiedervereinigung. Und dieser Wert ist dann mit den letzten Jahren seit 2020 dann kontinuierlich gesunken, bis er letztes Jahr dann bei 6,42 auf dem Tiefstand war. Und die Umstände der letzten Jahre führten zu einem deutlichen Glücks- und Zufriedenheitsverlust in unserem Land. Ungewissheit, Angst, Sorge drückten die Stimmung. Und diese Studie zeigt sehr eindeutig, wie abhängig der Mensch von den äußeren Einflussfaktoren ist, wenn es um sein Glück geht. Das Thema Freude, Glück und Zufriedenheit ist eigentlich ein sehr häufig studiertes Thema. Alle, vom Konsumentenhersteller bis zum Politiker, wollen wissen, was macht eigentlich den Menschen glücklich? Und in Klammern, wie kann ich das für mich nutzen? Aber nicht nur die säkuläre Welt spricht über dieses Thema. Auch das Wort Gottes redet sehr viel über das Thema Freude. Nehemia 8, Vers 10, denn die Freude am Herrn ist eure Stärke. Philippa 4, 4, freut euch im Herrn alle Zeit, abermals sage ich euch, freut euch. Und der Psalmist sagt uns im Psalm 100, Vers 2, dient dem Herrn mit Freuden. Die Bibel spricht sehr viel über Freude. Die Psalmen sind voll davon. Das Evangelium wird die frohe Botschaft genannt. Und wir finden eigentlich über alle Bücher der Bibel hinweg immer wieder Aufrufe zur Freude. Und häufig verwendet die Bibel nicht einfach nur das Wort Freude, sondern sie verwendet auch oder beschreibt das Konzept der Freude mit Begriffen wie die Erfüllung in Gott, die Lust am Herrn oder das größte Glück, das höchste Gut. So auch heute in unserem Text im Psalm 73. Der Psalm ist eigentlich bekannt für die Fragestellung, warum geht es dem Gottlosen gut, während der Gerechte leidet? Und auf den ersten Blick gesehen, hat das nichts mit dem Thema Freude zu tun. Und tatsächlich, das Wort Freude taucht auch eigentlich gar nicht in diesem Psalm auf, es sei denn, Sie haben eine Luther-Übersetzung, dann finden Sie es im letzten Vers 28. Aber dennoch werden wir sehen, wie das Thema der Freude und der Zufriedenheit in Gott sich zum einen wie ein roter Faden durch den ganzen Psalm zieht, aber zum anderen diesen wie eine Klammer umgibt. Und deswegen lautet unser heutiges Thema der Kampf um die Freude. Und ich lese uns den ersten Vers. Ein Psalm Asaphs. Nur gut ist Gott gegen Israel, gegen die, welche reinen Herzens sind. Asaph war ein Tempelsänger. Er lebte zur Zeit von David und Salomo und er wurde damals von David eingesetzt, um am Ort der Bundeslade zu dienen. Und später wird er auch von Salomo dazu eingesetzt, um im Tempel zu dienen. Er ist bei der Tempeleinweihung dabei und dient dann als Tempelsänger. Aber er war mehr als das, er war mehr als ein Sänger. Wir finden in Matthäus 13 später eine Referenz zu ihm, dass zu ihm gesagt wird, er war ein Prophet. Oder auch im nächsten Psalm, im Psalm 74, sehen wir, wie er dann die Zerstörung des Tempels vorhersagt. Und Asaph schreibt diesen Psalm autobiografisch. Das heißt, er schreibt nieder, was er selbst erlebt hat und gibt uns somit einen Einblick in seine eigenen Gedanken und Gefühlswelt sowie seine Erkenntnisse. Er beginnt mit einer wunderbaren Aussage. Nur gut ist Gott gegen Israel. Die Züricher übersetzt an dieser Stelle, lauter Güte ist Gott gegen Israel, gegen die, die reinen Herzens sind. Und diese Aussage zeigt, dass er verstanden hat, dass die Güte Gottes das höchste Gut des Menschen ist. Der Mensch, dessen Menschen, der mit ungeteiltem Herzen Gott anhängt. Gottes Güte meint an dieser Stelle sein ganzes Wohlwollen, seine liebevolle Zuwendung dem Menschen gegenüber. Da Asaph diese Worte im Rückblick schreibt, also nachdem er durch das Geschehene des Psalms gegangen ist, stellt dieser Vers in gewisser Weise eine Zusammenfassung dar. Seine wichtigsten Erkenntnisse, das, was er gelernt hat, nachdem er durch den ganzen Psalm gegangen ist. Und seine wichtigste Erkenntnis ist, Gott ist gut gegenüber Israel. Und wir sehen, dass es hier eine spezifische Eingrenzung gibt. Wem kommt denn diese Güte eigentlich zugut? Erst heißt es Israel, also das erwählte Volk Gottes, und dann noch spezifischer, die, die reinen Herzens sind. Es reicht nicht aus, dass wir einem Volk oder einer Familie zugehörig sind. Nein, wir müssen auch zu Gott gehören. Wir müssen Gottes Kinder sein. Und das können wir nur dann, wenn wir reinen Herzens sind. Reines Herzens zu sein, bedeutet nicht ein fehlerloser Mensch zu sein, der nie eine Sünde begangen hat. Der Begriff reinen Herzens wird in der Bibel immer auf den bezogen, der verstanden hat, dass er ein Sünder ist. Der im Glauben das Erlösungswerk Jesu am Kreuz in Anspruch nimmt und deswegen ein reines Herz bekommt. Ein Herz, das völlig und ganz auf Gott allein ausgerichtet ist. Dieser Vorgang wird in der Bibel als die Wiedergeburt bezeichnet. Und Asaph, er gehörte zu diesen Menschen, obwohl er im Alten Testament gelebt hat. Er war ein alttestamentlicher Gläubiger, der auf Jesus Christus hin errettet worden ist. Und er verstand, dass er vor Gott eigentlich nur dann bestehen kann, wenn er ein reines Herz hat. Und ihm war auch klar, dass er von sich aus kein reines Herz hatte. Und das werden wir in den nächsten Versen deutlich sehen. Aber er vertraute darauf, dass Gott ihn retten wird, wie Vers 24 uns dann später auch zeigen wird. Und als Gläubiger erkannte Asaph, dass Gottes Güte gegenüber seinen Kindern da ist, und zwar, dass Gott nur gütig gegenüber seinen Kindern ist. Er will das Beste für sie. Und diese Aussage wird durch viele Stellen in der Bibel bestätigt. Jeremia 29,11 zum Beispiel, wo Gott sagt, ich habe Gedanken des Friedens. Vorhin der erwähnte Vers aus Römer 8,28, wir wissen, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen. Da wir als Gläubige in Christus sind, haben wir die unveränderliche Güte Gottes auf unserer Seite und das für immer. Es ist wichtig zu verstehen, dass diese Güte Gottes nur den Erretteten zugute kommt. Auch wenn Ungläubige von der Güte Gottes profitieren, so können sie diese doch niemals in ihrem Zustand für sich in Anspruch nehmen. Denn die Bibel sagt, dass der Zorn Gottes auf den Unerretteten liegt. Der einzige Weg, diesem Zorn Gottes zu entfliehen, ist, dass wir das Erlösungswerk Jesu Christi für uns in Anspruch nehmen. Und diese Wahrheit, sie steht, ob wir das sehen oder nicht. Und sie ist unerschütterlich. Gott ist gütig gegenüber seinen Kindern. Ist das nicht eine wunderbare Grundlage für unsere Freude, die Erkenntnis der Güte Gottes in unserem Leben? Und wenn Sie mitschreiben, dann ist das der erste Punkt von zweien. Heute gibt es nur zwei Punkte. Wahre Freude kommt aus der echten Gotteserkenntnis. Asaph erkannte Gott und erkannte seine Güte. Und deswegen konnte er diesen Vers so aufschreiben. Und später in den Versen 23 bis 28 wird er das bestätigen, dass Gott das einzige Begehrenswerte und seine Nähe das einzige Köstliche für ihn sei. Und an diesem Punkt müssen wir verstehen, was ist eigentlich Freude? Freude ist nicht nur einfach eine Emotion oder ein beflügeltes Gefühl, das durch ein paar chemische Prozesse in unserem Kopf entsteht. Wenn die Schrift von der Freude redet, dann meint sie viel mehr. Denn wahre Freude ist eine tiefe Zufriedenheit, die aus der Erkenntnis Gottes erwächst Sie ist gegründet in der Offenbarung Gottes über sich und sein Wesen. Und sie ist Gottes Gabe, die durch den Heiligen Geist in uns gewirkt wird. Das sehen wir zum Beispiel in Galater 5, 22. Freude kann nicht von dem getrennt werden, wer Gott ist. Denn sie ist an seine Offenbarung und an sein eigenes Wesen geknüpft. Und damit ist Freude im Sinne der Bibel unabhängig von den Umständen, die um uns herum sind. Denn Gott ist ja unveränderlich, Gott bleibt immer gleich. Deswegen sehen wir in der Bibel den ständigen Aufruf zur Freude. Ich hatte vorhin den Vers zitiert aus Philipper 4, 4, wo Paulus uns aufruft, freut euch im Herrn alle Zeit, abermals sage ich euch, freut euch. Freude ist für uns Christen kein optionaler Gemütszustand, den wir einnehmen, wenn uns danach ist. Wenn das Wetter schön ist, das Gehalt stimmt und wir uns besser Gesundheit erfreuen. Nein, Freude ist ein Gebot Gottes. Gott befiehlt es uns. Deswegen ist auch Freudlosigkeit eine Sünde, über die wir Buße tun müssen. Ja, das ist jetzt eine provokante Aussage und ich hoffe, dass Sie diese bestätigen können, nachdem wir zusammen durch diesen Psalm gegangen sind. Wenn man sich mit Christen über Freude unterhält, dann hört man oft die Ansicht, dass Gehorsam zu Freude führt. Das ist zum Teil wahr, aber nicht das ganze Bild. Freude und Gehorsam kann man nicht voneinander trennen, denn die Freude ist Gehorsam. Wir können nicht Gott ehren, ohne uns gleichzeitig an ihm zu erfreuen. Und das wird Asaf uns in den kommenden Versen sehr deutlich zeigen. In seinem Buch von der Pflicht zur Freude, der zitiert John Piper Jonathan Edwards und er schreibt, Gott wird nicht nur dadurch geehrt, dass seine Herrlichkeit gesehen wird, sondern dadurch, dass sie bejubelt wird. Und Piper schreibt dann weiter, Gott schuf sie, damit sie die Ewigkeit damit verbringen können, ihn zu ehren, indem sie sich beständig an ihm erfreuen. Mit anderen Worten, sie müssen sich nicht entscheiden, Gott zu ehren oder ihn zu genießen. Sie dürfen es nicht einmal. Wenn sie das eine aufgeben, verlieren sie automatisch das andere. Und damit sind wir mitten in unserem Thema, der Kampf um die Freude. Wenn Gottes Gebot an uns die Freude ist, warum sind wir dann nicht alle Zeit froh, wie Philipper 4, 4 es sagt? Wie kommt es, dass wir auf der einen Seite uns über Gott freuen und auf der anderen Seite und das Leben um die Umstände plötzlich den Boden unter den Füßen wegziehen und wir völlig niedergeschlagen dastehen. Wie kann ein Asaf, der Gott als sein höchstes Gut beschreibt im ersten Vers, zu einem Schluss kommen, dass es umsonst ist, für Gott zu leben? Das sehen wir dann später. Wie kann ein Paulus sich trotz widriger Umstände im Gefängnis freuen und den Philipperbrief schreiben, dessen Thema wir am besten mit dem Wort Freude zusammenfassen können, und wir verzweifeln, wenn wir den Job verlieren, eine Klausur vermasseln oder unsere Beziehung zerbricht. Und die Antwort darauf, die finden wir in unserem Text. Und ich lese uns die Verse 2 bis 3. Ich aber, fast wäre ich gestrauchelt mit meinen Füßen. Wie leicht hätte ich einen Fehltritt getan. Denn ich beneidete die Übermütigen, als ich das Wohlergehen der Gottlosen sah. Im Gegenzug zum ersten Vers, in dem es um Gott ging, beschreibt der Psalmist nun sich und sein eigenes Handeln, welches nicht gut war. Asaf hat vorweg deutlich gemacht, Gott ist gütig, Gott ist gut. Und nun wendet er sich der Ausgangssituation seiner eigenen Geschichte zu und sagt, ich aber. Und er verwendet hier eine Bildsprache, die uns deutlich macht, dass das, was nun kommt und das, was er beschreibt, ein Gedankenkonstrukt ist, welches eine gewisse Zeit ihn beschäftigt hat, aber nie zu der endgültigen Absage geführt hat oder dem endgültigen Abfall von Gott. Denn das meint der Vers 2, wenn er vom Strauchen oder Fehltritt redet. Asaf hatte gesündigt, denn er beneidete die Gottlosen. Und das ist, wenn wir Sprüche 3, 31 nehmen, eine Sünde vor Gott. Und damit stolpert er über einen Stein, über den auch Gläubige wie Hiob oder Jeremia schon gestolpert sind, wie wir in der Lesung gehört haben. Warum geht es den Ungläubigen so gut und der Gerechte ist geplagt? Und wir sehen hier, wie der Psalmist seine Perspektive verändert. Weg von Gott, hin zu den Umständen. Und das äußert sich, indem er auf den Gottlosen blickt und den Gottlosen im Vergleich zu sich selbst sieht und im Vergleich zu sich selbst auch beschreibt. Und dieser Perspektivwechsel ist wichtig, denn er schafft nämlich diesen Nährboden jetzt dafür, was in den kommenden Versen jetzt beschrieben wird. Und wir lesen ab Vers 4, denn sie leiden keine Qual bis zu ihrem Tod und ihr Leben ist wohlernährt. Und ihr Leib ist wohlernährt. Sie leben nicht in der Not der Sterblichen und sind nicht geplagt wie andere Menschen. Darum ist Hochmut ihr Halsschmuck und Gewalttat ist das Gewand, das sie umhüllt. Ihr Gesicht strotzt vor Fett, Sie bilden sich sehr viel ein. Sie höhnen und reden boshaft von Bedrückung. Hochfahrend reden sie. Sie reden, als käme es vom Himmel. Was sie sagen, muss gelten auf Erden. Darum wendet sich auch sein Volk ihnen zu und es wird von ihnen viel Wasser aufgesogen. Und sie sagen, wie sollte Gott es wissen? Hatten der Höchste Kenntnis davon? Siehe, das sind die Gottlosen. Denen geht es immer gut und sie werden reich. Wie wir Menschen immer so sind, lassen wir uns schnell von einer Fassade täuschen. So auch Asaph. Er beschreibt einfach den äußeren Schein, der ihm vor Augen ist. Und schauen wir uns doch mal diese Aussagen an. Die Gottlosen haben keine Qual im Leben, genug Essen, um sich wohl zu ernähren, keine Not der Sterblichen, keine Plagen. Es geht ihnen immer gut. Und dieses Wohlergehen führt dazu, dass sie sich überheben und andere unterdrücken und damit auch noch prahlen. Und trotz all dem bekommen sie auch noch Zulauf vom Volk, welches sich ihnen zuwendet und sie in ihrer scheinbaren Autorität auch noch bestätigt. Nach dem Prinzip, je dreister die Aussagen, desto mehr Beifall bekommen sie. Kommt uns das nicht irgendwie bekannt vor? Ist das nicht das Bild, welches sich auch uns oft malt, wenn wir in Gesellschaft und Politik schauen? Die Mächtigen und Reichen leben und handeln, als gäbe es kein Gott. Sie unterstützen und fordern immer mehr die Zerstörung der Schöpfungsordnung von Familie und Ehe. Sie fordern die Ausweitung der Abtreibungsmöglichkeit und unterdrücken damit die wehrlosesten Personen unserer Gesellschaft. Die Jusos zum Beispiel haben sich vor einiger Zeit für die Abtreibung bis zur Geburt ausgesprochen. 2020 gewann die Schauspielerin Michelle Williams einen Golden Globe. Und in ihrer Dankesrede, die sie dann hielt, sagte sie sinngemäß: Ich bin dankbar, in einer Zeit zu leben, in der ich eine Wahl zur Abtreibung hatte, denn sonst wäre dieser Erfolg nicht möglich. Welch ein Spott über das Leben. Und schauen wir in die Politik, so sehen wir, wie wenig Respekt die Regierenden vor Gott und seinem Wort haben. Und die Geschichte zeigt, dass viele Herrscher ab einem bestimmten Punkt sich selbst zum Gott ernannt haben. Und auch wenn wir das heute nicht so hören, so ist doch das Handeln vieler Regierenden von einem ähnlichen Glaubenssatz geprägt. Wir schaffen das. Vers 9, was sie sagen, das muss gelten auf Erden. Und der Gottlose, der bleibt an dieser Stelle nicht stehen. Nein, er geht weiter und fragt spöttisch, weiß Gott überhaupt davon? Gibt es denn ihn überhaupt? Die Tatsache, dass scheinbar nichts passiert, was den Gottlosen in seinem Tun aufhalten würde, lässt ihn glauben, dass es Gott nicht interessiert, wenn es ihn überhaupt denn gibt. Und das sieht Asaph und er schließt seine Beobachtung mit einem alles zusammenfassenden Statement in Vers 12 ab. Siehe, das sind die Gottlosen, denen geht es immer gut und sie werden reich. Und diese Aussage zeigt uns, wie der Psalmist die Situation bewertet hat. Seine Beobachtungen führten zu einer pauschalen Bewertung, die in der Tiefe betrachtet völlig realitätsfremd ist. Sicher, es gibt Menschen, denen es scheinbar gut geht. Aber das sagt nichts darüber aus, wie es den Menschen tatsächlich geht. Denn die Folgen von Sünde ist für alle Menschen, wie Psalm 90 sagt, Mühsal und Nichtigkeit. Und das Ableben oder Leben vieler Stars ist uns hier ein gutes Beispiel. Skandale, Drogensucht, Selbstmorde, Beziehungskrisen dieser Leute zeigen uns eigentlich ein ganz anderes Bild als, denen geht es immer gut. Asaph sah den äußeren Schein, aber was er übersah, war die Hoffnungslosigkeit, die dahinter stand. Die Hoffnungslosigkeit ohne Gott. Wir wissen wenig darüber, welches Leid Asaph selbst erlebt hat und wie intensiv das war. Aber wenn wir das hier so lesen und bedenken, dass Asaph das alles in Bezug auf sich selbst und seine eigene Situation schreibt, so wird deutlich, dass es auch für ihn eine Zeit gewesen sein muss, wo er wirklich durch eine tiefe Niedergeschlagenheit gegangen ist. Doch weil Asaph Gott als sein höchstes Gut aus den Augen verloren hat, kommt er nun zu einem wirklich erschreckenden Schluss, Vers 13. Ganz umsonst habe ich mein Herz reingehalten und meine Hände in Unschuld gewaschen, denn ich bin doch den ganzen Tag geplagt worden und meine Züchtigung war jeden Morgen da. Wie schon anfangs gesehen haben, verstand Asaph, dass es auf das reine Herz vor Gott ankommt. Und das sieht man auch hier im Vers 13. Er hat sein Herz reingehalten und er ist Gott wirklich ernsthaft nachgefolgt. Aber er war von seiner oberflächlichen Bewertung der Umstände so geblendet, dass er anfing wie ein Gottloser zu urteilen. Als einer, der keine Gotteserkenntnis hat. Und zu einem schlimmeren Fazit kann man als Christ eigentlich gar nicht kommen. Seine Umstände wurden plötzlich zur Messlatte der Güte Gottes in seinem Leben und zur Messlatte für, hat meine Heiligung denn einen Sinn? Geht es ihm gut, ist Gott gütig. Geht es ihm schlecht, dann war alles nichtig und alles umsonst. Und diese Schlussfolgerung zeigt uns, was passiert, wenn wir Gott aus den Augen verlieren. Wenn wir unsere Freude nicht mehr in Gott suchen, sondern in den Umständen. Wenn wir unsere Freude nicht in Gott finden, dann werden wir die Gabe, also sprich die Umstände um uns herum anbeten, anstelle Gott als den Geber. Und mit Anbeten ist gemeint, dass wir unsere Freude, unsere Erfüllung, unsere Zufriedenheit in diesen Dingen suchen werden, statt in Gott. Gott wird ein Mittel zum Zweck. Unsere Heiligung wird dann mit dem Ziel gelebt, dass wir Wohlstand bekommen. Und somit sehen wir, dass das Wohlstandsevangelium nichts Neues ist. Es ist nichts anderes als einfach ausgelebte Selbstsucht. Ich komme zu Gott, damit er mich glücklich macht, damit er mich reich macht, damit er mich gesund macht und so weiter und so fort. Und wir sehen hier auch Asaf kannte genau dieses Denken. In seinem erlebten Leid oder in seiner Plage und Züchtigung, wie er das hier in Vers 14 nennt, fehlt ihm völlig das Verständnis für Gottes Wege und für den Zweck, den Gott verfolgt. Deswegen kam er zu diesem verheerenden Ergebnis. Wir wissen aus Sprüche 3 und auch später wird das in Hebräer 12 aufgenommen, dass Gott uns mit dem Ziel züchtigt, um uns zu verändern und im Glauben wachsen zu lassen. Deswegen sagt auch Jakobus, dass wir uns in jeder Anfechtung freuen sollen, weil es unseren Glauben stärkt. Züchtigung ist Gottes Mittel, um uns in der Heiligung voranzubringen und Christus ähnlicher zu machen. Und ja, sie ist oft schmerzhaft. Und oft sehen wir erst im Nachhinein, wie es denn uns zum Besten gedient hat. Und oberflächlich betrachtet, kann das Leben für Gott wirklich sehr nachteilig aussehen, besonders aus der Perspektive eines Ungläubigen. Aber es ist die Natur des Glaubens, die den Gläubigen über den oberflächlichen Schein der Umstände hinwegsehen lässt, auf Gottes wunderbare Führung und seine Wege. Und deswegen ist der zweite Punkt, wahre Freude ist unabhängig von den Umständen. Der erste Punkt war, wahre Freude kommt aus echter Gotteserkenntnis. Der zweite Punkt, wahre Freude ist unabhängig von den Umständen. Asaf sah auf seine Umstände und das brachte ihn in die Krise, weil er seine Freude in Gott von seinen Umständen abhängig machte. Hätte er auf Gott vertraut, wäre seine Freude geblieben, trotz der widrigen Umstände, in denen er sich wiederfand. Und das sehen wir auch in den weiteren Versen. Denn plötzlich hält der Psalmist inne. Er hinterfragt seine Position und seine Schlussfolgerung und stellt fest, wie falsch er damit liegt. Und das ist eine Gnade Gottes in unserem Leben, dass er uns aus unseren falschen und sündigen Gedankengebäuden herausholt und nicht uns selbst überlässt, wie er es bei den Gottlosen tut. Gott greift in unser Leben ein. Vers 15. Wenn ich gesagt hätte, ich will ebenso reden, siehe, so hätte ich treulos gehandelt am Geschlecht deiner Söhne. So sann ich denn nach, um dies zu verstehen, aber es war vergebliche Mühe in meinen Augen. Dem Psalmisten wird klar, dass er nicht mit der Überzeugung, es sei umsonst, Gott zu dienen, vor die Leute in den Tempel treten kann. Geschweige denn, dass er diesen Gedanken vorhin laut aussprechen könnte. Er würde andere in seine eigene Sünde mit hineinziehen, wenn er seine falsche Schlussfolgerung vor die Menschen bringt. Und er versucht nun, diese Situation mit seinem eigenen logischen Denken zu verstehen. Warum geht es dem Gottlosen gut, wenn es mir so schlecht geht? Er kommt aber zu keiner Antwort. Denn wie wir schon gesehen haben, ist es der Blick des Glaubens, der notwendig ist und der uns hilft, unsere Erfahrungen in das Gesamtbild einzuordnen. Asaf verzweifelt bis zu dem Zeitpunkt, wo er das einzige Richtige tut. Er geht zu Gott, und das sehen wir in Vers 17, bis ich in das Heiligtum Gottes ging und auf ihr Ende Acht gab. Es ist nicht ganz ersichtlich, was hier genau passiert. Das Heiligtum ist ein Hinweis darauf, dass er an den Ort ging, wo er bei der Bundeslade gedient hat. Er konnte dort die Heiligen Schriften studiert haben oder aber auch eine Offenbarung von Gott bekommen haben. Beides ist denkbar, denn er war ja auch ein Prophet. Und hier sehen wir nun, wie seine Perspektive sich verändert. Es ist ein zentraler Wendepunkt im Psalm. Asaf flieht zu Gott. Und es ist wichtig, dass wir verstehen, es ist keine Realitätsflucht, sondern es ist eher eine Flucht in die Realität, nämlich in die Realität Gottes, wie Benedikt Peter sagt. Bis jetzt hatte Asaf alles nur aus seiner eigenen Perspektive gesehen. Und wir haben festgestellt, wie falsch er damit lag. Aber jetzt beginnt er alles aus der Perspektive Gottes zu sehen. Und Benedikt Peter schreibt weiter zu diesen Versen, wir urteilen erst dann recht, wenn wir von Gott her und auf Gott zudenken. Erst wenn wir Freude oder Kummer an Gott binden, bekommen Freude und Kummer ihre rechte Bedeutung und das ihnen zustehende Gewicht. Zitat Ende. In das Heiligtum Gottes zu gehen, bedeutet für uns heutzutage, dass wir die Bibel als Gottes offenbartes Wort studieren und die Realität aus seiner Perspektive deuten. Dann sind wir in der Lage, Gott anzubeten, egal was die Umstände um uns herum sind. Wenn wir uns in der Situation von Enttäuschung, Niedergeschlagenheit wiederfinden, dann besteht die Lösung nicht aus, tu dir was Gutes oder dem Gedanken, ach, das wird schon, sondern die Lösung ist die Flucht in die Anbetung Gottes, die Flucht in das Studium seines Wortes. Und im Heiligtum sieht Asaf, was wirklich die Situation der Gottlosen ist. Er bekommt hier einen Einblick hinter den Vorhang, hinter den Schein von Reichtum, Glück, Sorglosigkeit, von dem er sich so hat blenden lassen. Und in Vers 18 heißt es dann, fürwahr, du stellst sie auf schlüpfrigen Boden. Du lässt sie fallen, dass sie in Trümmern sinken. Wie sind sie so plötzlich verwüstet worden? Sie sind untergegangen und haben ein Ende mit Schrecken genommen. Wie man einen Traum nach dem Erwachen verschmäht, so wirst du, o Herr, wenn du dich aufmachst, ihr Bild verschmähen. Das scheinbare Glück der Gottlosen ist ein Kartenhaus und steht wirklich auf einem sehr wackeligen Boden. Oder schlüpfrigen Boden, wie es hier heißt. Und es ist von jetzt auf gleich weg. Und interessant ist, dass die Gottlosen nicht von ungefähr dort sind. Gott hat sie dorthin gestellt. Ihr Wohlstand ist kein Zufall, sondern von Gott gewollt. So aber auch ihr Untergang. Und Asaf sieht, dass der Weg des Gottlosen ein Weg des Verderbens ist. Sie sind eine reiche, feiernde Gesellschaft auf einem untergehenden Schiff. Sie wissen es nur nicht. Das sehen wir auch schon bei Hiob. Hiob hat das ja ähnlich beschrieben, wie wir das in der Lesung gehört haben. Asaf versteht, dass es nichts Beneidenswertes ist, so zu leben. Denn diese Menschen, sie leben ohne Hoffnung, sondern nur mit einem ständigen Haschen nach Wind, wie auch Salomo das später deutlich machen wird im Prediger. Ohne Gott ist alles nichtig. Ihr Ende ist plötzlich und furchtbar. Hebräer 10, 31 sagt, es ist schrecklich, in die Hände eines lebendigen Gottes zu fallen. Welch ein Gegensatz zu seiner eigenen verblendeten Beobachtung. Der Blick hinter die Kulissen ist aber nicht das, was ihn tröstet. Nach dem Motto, mir geht es zwar schlecht, aber eines Tages erwischt es euch auch. Und spätestens im Tod bekommt auch ihr euer Fett ab. Nein, seinen Trost findet der Psalmist bei Gott. Trost und Freude finden wir nicht in der Tatsache, dass andere auch leiden, sondern wir finden sie nur in der Nähe Gottes. In der Erkenntnis, dass sein Ratschluss den Gerechten durch Leid und Freude in die Herrlichkeit bringt. Und im Lichte Gottes sieht Asaf auch seine eigene Situation, seine eigene Auflehnung und wohin sie geführt hat. Und Asaf tut Buße und erkennt, dass er mit seinem Willen und mit seinem Verstand gegen Gott gesündigt hat. Er erlebt einen Sinneswandel, indem er sich mit den Augen Gottes sieht. Und das ist das, was Buße meint, dass wir uns aus der Perspektive Gottes sehen und unser Leben daraufhin verändern. Vers 21 sagt, als mein Herz verbittert war und ich in meinen Nieren das Stechen fühlte, da war ich töricht und verstand nichts. Ich verhielt mich wie ein Vieh gegen dich. Asaf sah ein, dass er mit seinem Denken und mit seiner Logik nicht weit gekommen ist. Denn er war verbittert und lehnte sich gegen Gott auf. Und deswegen war auch in einer Sackgasse gelandet, wie Vers 16 es deutlich macht. Wenn wir uns gegen Gott und seinen Willen auflehnen, dann verstehen wir Gottes Handeln nicht. Dann sind wir buchstäblich dumm wie ein Tier, sagt Asaf. Aber glücklicherweise blieb er nicht in diesem Zustand. Und in den folgenden Versen beschreibt er nun, wie er zu der wunderbaren Erkenntnis aus Vers 1 kommt. Nämlich durch den Perspektivwechsel. Seine Perspektive richtet sich nicht mehr auf sich und seine Umstände, sondern auf Gott und sein Handeln. Da, wo er vorher Leid gesehen hat, sieht er nun Gottes Wirken. Und in den Versen 23 bis 28 zeigt er uns, wie Gott ihm Sicherheit, Führung, Erlösung und in diesem die größte Erfüllung und Freude schenkt. Und das alles, obwohl seine Umstände sich aller Wahrscheinlichkeit nicht verändert haben. Vers 23, und dennoch bleibe ich stets bei dir, du hältst mich bei meiner rechten Hand. Wenn mir auch Leib und Seele vergehen, so bleibt doch Gott ewiglich meines Herzens Fels und mein Teil. Obwohl er gegen Gott gesündigt hat und sich wie ein Tier verhalten hat, nach eigenen Worten, hat Gott ihn aber nicht verlassen. Asaf darf bei Gott bleiben. Gott ist und bleibt treu und nichts kann uns aus seiner Hand reißen. Das macht uns auch Johannes 10, 28 deutlich. Selbst wenn wir versagen und Gott entehren, hält er uns und lässt uns nicht fallen. Und das hat Asaf als alttestamentlicher Gläubiger verstanden. Und das, was er auch verstanden hat, dass das nicht sein eigener Verdienst war, sondern Gottes rettende Gnade. Von sich aus, wie Vers 2 es deutlich macht, wäre er gestrauchelt. Aber im Gegensatz zum Gottlosen hält Gott den Gerechten fest und stellt ihn auf einen sicheren Fels. Egal was passiert, selbst wenn Asaf stirbt, so bleibt diese sichere Verbindung zu Gott bestehen, ewiglich. Aber nicht nur das. Gott schenkt ihm auch Führung und Errettung. Das sehen wir in Vers 24. Du leitest mich nach deinem Rat und nimmst mich danach in Herrlichkeit auf. Während er vorher Gottes Handeln kritisierte und in Frage stellte, sieht und akzeptiert er nun die liebende Führung Gottes in seinem Leben. Nicht, weil er sie sofort verstanden hat oder dass diese Führung automatisch Wohlstand bedeutet hat für ihn oder ihm gut hat. Nein, sondern weil er verstanden hat, dass Gottes Ratschluss für ihn gut ist. Und darüber kann er sich freuen, egal was die Umstände sind. Und das wird auch nochmal durch den Vers Römer 8, 28 bestätigt. Wir wissen, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten mitwirken. Und Asaf sieht das Ende, nämlich sein eigenes Ende, nämlich die Herrlichkeit bei Gott, die ja genau das Gegenteil von dem war, was er bei den Ungläubigen gesehen hat. Und diese Verse stehen in dem direkten Gegensatz zu der Situation der Gottlosen. Ihnen ging es äußerlich gut, sie haben gefeiert, sie waren wohlernährt und doch standen sie auf sehr schlüpfrigem Boden und nahmen ein Ende mit Schrecken. Asaf, dem ging es nicht so gut, nach eigenen Worten litt er. Und doch lebte er mit Gott, der ihn bewahrt, leitet und am Ende in die Herrlichkeit aufnimmt. Welchen Trost dürfen wir in eben dieser Aussage finden, dass Gott uns jetzt schon zusagt, dass er uns leiten und bis ans Ende bringen wird. Gott sagt uns nicht, am Ende wird alles gut, sondern er sagt, den ganzen Weg dorthin werde ich dich leiten und deine jetzige Situation zu deinem Besten dienen lassen. Vielleicht ist dein Leben gerade völlig auf den Kopf gestellt und du hast Angst vor dem Morgen, vor mehr Einschränkung, vor dem drohenden Jobverlust oder du verzweifelst gerade an der Erziehung deiner Kinder, an den schlaflosen Nächten. Vielleicht ist deine Beziehung am Zerbrechen oder gerade zerbrochen und du fragst dich, ob du jemals darüber hinwegkommen wirst. Was immer die Situation sein mag, für jedes Kind Gottes gilt diese Erkenntnis aus Vers 24. Gott leitet uns nach seinem Rat und bringt uns durch bis zum Ende. Und wenn du noch nicht zu Gott gehörst, dann wende dich nicht verbittert ab, sondern nutze eben dieses Leid und deine Trauer und deine Verzweiflung und Angst und bring diese zu Jesus. Denn Jesus sagt in Matthäus 11, 28, kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid, so will ich euch erquicken. Das heißt nicht, dass Jesus deine Umstände verändern wird. Kann sein, aber die Zusage haben wir nicht. Wenn du zu ihm kommst, dann verspricht er dir Besseres. Er verspricht, dass er dich durch jede Widrigkeit leiten wird und sie zu deinem Besten mitwirken lassen wird. Und vor allem, er wird dich zum Ziel bringen. Und weil Asaf das verstanden hat, kann er nun sagen, in Vers 25, wen habe ich im Himmel außer dir? Und neben dir begehre ich nichts auf Erden. Wenn mir auch Leib und Seele vergehen, so bleibt doch Gott ewiglich meines Herzens Fels und mein Teil. Denn siehe, die fern vor dir sind, gehen ins Verderben. Du vertilgst alle, die dir hurerisch die Treue brechen. Mir aber ist die Nähe Gottes köstlich. Ich habe Gott, den Herrn, zu meiner Zuflucht gemacht, um all deine Werke zu verkündigen. Und Luther übersetzt den letzten Vers mit, aber das ist meine Freude, dass ich mich zu Gott halte und meine Zuversicht setze auf den Herrn, dass ich verkündige all dein Tun. Der Fokus auf Gott und sein Handeln führt Asaf zu dieser Aussage. Gott zu haben bedeutet alles zu haben. Es gibt nichts, was neben Gott Bestand haben kann. Er ist das höchste Gut. Und damit sehen wir wieder, dass er beim ersten Punkt angekommen ist. Wahre Freude kommt aus einer echten Gotteserkenntnis. Und der Vers 28 erbildet im Prinzip diese zweite Klammer um den ganzen Psalm. Genau an dieser Stelle ist der Schreiber ja anfangs gescheitert. Er hatte Gott, doch er wollte mehr. Er wollte auch ein schönes Leben haben. Gott allein, das hat ihm nicht gereicht. Und das war genau seine Sünde. Doch jetzt kommt er zu diesem wunderbaren Schluss. Neben dir begehre ich nichts auf Erden. Und John Piper schreibt wieder, nicht rückt Gott so sehr an die höchste Stelle und ins Zentrum, als wenn Menschen völlig davon überzeugt sind, dass nichts, weder Geld noch Prestige, weder Freizeit noch Familie, weder Beruf noch Gesundheit, Sport, Spiel oder Freude ihr Herz zufriedenstellen kann, außer Gott. Asaf endet so, wie er begonnen hat. In der Erkenntnis, dass Gott selbst und die Nähe zu ihm sein größtes Glück ist, die größte Freude. Und das will er weitergeben. Und genau das haben auch die Verfasser des Westminster Katechismus verstanden. Und deswegen heißt auch der erste Punkt im Katechismus die Frage, was ist das höchste Ziel des Menschen? Und die Antwort ist, das höchste Ziel des Menschen ist, Gott zu verherrlichen und sich für immer an ihm zu erfreuen. Wahre Freude kommt aus echter Gotteserkenntnis. Und wahre Freude ist unabhängig von äußeren Umständen. Ich hoffe, uns ist an dem Beispiel von Asaf klar geworden, worin der Kampf um die Freude besteht. Nämlich in der Fragestellung, suche ich meine Erfüllung in den Umständen? Sei es Geld, Gesundheit, Macht, Prestige, ein Haus, was auch immer. Oder bin ich Gott gehorsam und gründe meine Freude in ihm, in dem, was er ist und was er tut? Gott möchte uns vollkommene Freude schenken. Und das sehen wir in Johannes 15, Vers 11, wo Jesus sagt, das habe ich zu euch gesagt, auf dass meine Freude in euch sei und eure Freude vollkommen werde. Und ich möchte schließen mit einer Geschichte eines New Yorker Anwalts, der Horatius Spafford hieß. Und er fand sich wie in einer ähnlichen Situation wieder wie auch Asaf. Er investierte in Immobilien in Chicago und 1871 zerstörte ein Feuer einen Großteil seines ganzen Investments. Und 2 Jahre später plante er einen Familienurlaub in England, wo er seinen damaligen Freund, den bekannten Prediger Moody, besuchen würde. Und als sie sich auf die Reise machen, kommt es so, dass er in letzter Minute verhindert wird. Und er schickt seine Frau mit 4 Töchtern auf einem Ozeandampfer Richtung England. Und am 22. November 1873 gibt es einen Unfall auf hoher See und 226 Menschen sterben. Unter diesen Menschen sind auch die 4 Töchter von Horatio und Anna. Die jüngste Tochter war 18 Monate alt. Und als Anna in England ankommt, schickt sie ein Telegramm nach Amerika zu ihrem Mann, das einfach nur aus 2 Worten besteht: allein gerettet. Und daraufhin reist Horatio nach England und sein Schiff hält an der Stelle, wo das Unglück passiert ist. Und er setzt sich hin und schreibt die Worte, die wir heutzutage als das Lied kennen: Wenn Friede mit Gott. Wenn Friede mit Gott meine Seele durchdringt, ob Stürme auch toben von fern, mein Herze im Glauben doch alle Zeit singt. Mir ist wohl in dem Herrn. Und der letzte Vers heißt, nun lebe ich in Christus, für Christus allein. Sein Wort ist mein leitender Stern. In ihm habe ich Fried und Erlösung von Pein. Meine Seele ist selig im Herrn. Vater im Himmel, wir danken dir. Wir danken dir, dass du allein unsere Freude bist. Und Herr, bitte hilf uns, dass wir das niemals aus dem Blick verlieren. Amen.
Sie hörten eine Predigt der Bekennenden Evangelischen Gemeinde Hannover. Wenn Sie unseren Dienst finanziell unterstützen möchten, finden Sie alle nötigen Angaben auf unserer Homepage. Sie sind herzlich eingeladen, uns einmal persönlich im Gottesdienst in Hannover zu besuchen. Unsere Homepage lautet www.beg-hannover.de. Gott segne Sie.